NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Hätten Sie's gewusst, dass das selbsternannte tausendjährige Reich, also die Nazi-Diktatur in Deutschland, in seinen letzten 3 Wochen, vor jetzt also genau 81 Jahren, vom 2. bis zum 23. Mai 1945, von Flensburg ausregiert wurde? Ein Fakt, der angesichts des Grauens, das die deutsche Nazi-Diktatur über die ganze Welt gebracht hat, vielleicht nur ein schräger Schlussakkord ist, aber es ist immerhin ein sehr bemerkenswerter Schlussakkord. Recherchiert hat die wenig bekannte Fußnote der Geschichte die Politikwissenschaftlerin Svenja Falk, Honorarprofessorin an der Uni Gießen. An dieser Stelle aber besonders wichtig zu sagen, sie ist gebürtige Flensburgerin. Ergebnis ihrer Recherche ist das Buch Die letzten Tage der Diktatur. Spione, Drahtzieher und das Ende der Nazi-Herrschaft. Sie ist uns ins Studio gekommen. Hallo Frau Falk.
Guten Tag, Herr Deppe. Vielen Dank für die Einladung.
Als einigermaßen geschichtsinteressierter Mensch weiß man, am 30. April 1945 hat Adolf Hitler sich in Berlin im Führerbunker das Leben genommen. Berlin, damals das Machtzentrum. Dann kam es aber dazu, dass eigentlich nur wenige Tage danach eine geschäftsführende Reichsregierung ausgerechnet in Flensburg, also zu jener Zeit muss man ja mal sagen, wirklich nicht unbedingt ein Machtzentrum, ihren Dienst aufgenommen hat und eigentlich so getan hat, als wäre nichts passiert. Wie ist es denn dazu bitteschön gekommen?
Hitler hat vor seinem Selbstmord 2 Testamente erstellt. Ein privates, in dem er sein gesamtes Vermögen der NSDAP vermacht hat, und ein politisches. Und in diesem politischen hat er Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger als Reichspräsidenten ernannt. Dönitz war zu der Zeit in Plön. Das war das Hauptquartier des sogenannten Nordraums, den Hitler schon im April eingerichtet hatte, um mehr militärischen Durchgriff zu ermöglichen. Im Süden residierte Herr Kesselring, der das Gleiche dort durchführte.
Welche Rolle spielte Karl Dönitz dann? Also er ließ sich ja nicht Führer nennen. Ich vermute, dass das in der damaligen Vorstellung einfach dem einen da vorbehalten war. Er nannte sich aber auch nicht Reichspräsident, obwohl er dann ja eine geschäftsführende Reichsregierung um sich bildete. Welche Rolle spielte der da?
Großadmiral Dönitz war Soldat durch und durch. Er hatte tatsächlich auch als junger Kadett seine Ausbildung bereits in Flensburg gemacht und hat die geschäftsführende Reichsregierung, das sagt schon das erste Wort, als ein Übergangsphänomen verstanden. Er war der Überzeugung zwar, dass er und auch seine Mitstreiter nach Ende des Krieges in Deutschland eine Rolle spielen werden, aber er hat also diesen Titel nicht für sich angenommen, auch weil er sich seinen militärischen Eiden verpflichtet fühlte.
Wer war denn dann diese einigermaßen ominöse Reichsregierung? Was waren das für Menschen, was waren das für Figuren, Gestalten, wo kamen die her?
Dönitz hat die Regierung aus den in Flensburg vorhandenen Nazi-Eliten zusammengestellt und das waren beileibe nicht wenige. Die wichtigste Person war Schwerin von Krosigk, der auch schon unter Hitler Finanzminister war. Den hat er mit der Bildung der Regierung beauftragt und hat unter anderem Herrn Speer in die Regierung übernommen, Herrn Selte, Herrn Backes und noch viele andere. Aber im Grunde war es so, dass diese Berufung darauf basierten, wer war vor Ort, wer war greifbar, denn Deutschland lag zu der Zeit in Trümmern, überall marschierten Truppen vor und auch sehr viele Nationalsozialisten hatten sich in den Südraum abgesetzt.
Wie kam das, dass so viele von diesen Nazi-Größen in Flensburg waren?
Ja, das ist ziemlich interessant. Es waren über 2.500, schätzt man. Und dazu gehörten Leute wie Himmler, Rosenberg, Speer, Backes und so weiter, habe ich schon erwähnt. Es gab 2 unterschiedliche Motive. Motiv 1 war, das waren NS-Eliten, die weiter mitspielen wollten, die implizit der Hoffnung waren, dass sie im Nachkriegsdeutschland weiterhin eine Rolle werden spielen können. Und dann im Grunde der gesamte Terrorapparat des Holocaust, der war dort vor Ort zugegen, unter anderem auch Herr Höss, der ja der Kommandant des KZs in Auschwitz war, sein Vorgesetzter und viele, viele andere. Die sind dort hingegangen mit dem Wunsch, von dort aus unterzutauchen.
Sie schreiben, dass das eine gewisse Kontinuität hatte. Also wie Sie gerade schon sagten, einige der früheren Minister sind dann auch in dieser ganzen Übergangsregierung, will ich es jetzt mal nennen, dann auch wieder im Ministerstatus in Anführungszeichen. Sie nennen sich aber selber dem Selbstverständnis nach ehrenwerte Nationalsozialisten. Das ist schon das Abschwören der alten Ideale oder was passiert da? Ist das nur Nomenklatura?
Naja, es ist eine pragmatische Distanzierung, um die zu der Zeit dann überall aufkommenden, zu Recht sehr emotionalen Debatten über diese unglaublichen Verbrechen des Holocausts, um sich von denen zu distanzieren. Dönitz hat auch eine ganze Reihe von Leuten tatsächlich auch entlassen. Dazu gehörte Himmler, Rosenberg, also Leute, die vor Ort auch waren, um dort in dieser Ecke der Regierung die NS-Verbrechen zu verorten, während die Vertreter der Regierung, die Nationalsozialisten waren, denen das nationale Denken zu eigen waren, aber bei keinesfalls die Verbrechen, die unter der Ägide der nationalsozialistischen Regierung verübt worden sind.
Sie schreiben an der Stelle, ich zitiere Sie mal, die Regierung Dönitz spricht, aber niemand hört wirklich zu. Das ist auf der einen Seite ein bisschen verwunderlich, weil der Reichssender Flensburg damals eine zentrale Rolle übernommen hat, aber vor allen Dingen auch, war das wirklich ein so zahnloser Tiger, weil Sie schreiben, dass da ja genau diese namhaften Nazi-Größen weiter am Werk waren. War da die Illoyalität in Deutschland schon so weit fortgeschritten, dass eigentlich niemand mehr auf diese Regierung hörte?
Viele wussten es gar nicht. Also wenn Sie wirklich außerhalb Norddeutschlands Quellen lesen, diese Regierung wird kaum erwähnt. Und auch vor Ort selbst in Flensburg haben viele Bürgerinnen und Bürger das überhaupt nicht mitbekommen, dass die Regierung dort sitzt. 70 Millionen Menschen waren tot. Viele suchten ihre Verwandten, ihre Männer, ihre Söhne. Also es war eine Zeit, in der die Menschen hungerten und der Krieg war in der Wahrnehmung vieler zu Ende. Es hat sie, also sie haben es entweder nicht gewusst oder es hat sie auch nicht interessiert, weil sie andere Sorgen hatten.
War es im Grunde also nur eine Kostümveranstaltung? Womöglich auch für sich selbst?
Wenn Sie diese Regierung politisch definieren wollten, das heißt, dass sie das deutsche Volk repräsentiert hat oder dass sie in irgendeiner Weise Entscheidungen gefällt hat, dann war es tatsächlich eine Kostümveranstaltung.
Wie wurde die dann aber von den Alliierten wahrgenommen? Also die Russen rückten von Osten in das Reich ein, in Anführungszeichen. Berlin stand kurz vor dem Fall. Flensburg auch. Die Briten kamen von Westen. Amerika, die USA haben große Teile des deutschen Gebietes schon eingenommen gehabt nach der Invasion, haben natürlich auch einen Anspruch gestellt auf sofortige Kapitulation. Wie wurde von den Alliierten seinerzeit denn diese Reichsregierung wahrgenommen?
Lassen Sie mich mit Premierminister Churchill anfangen. Churchill hatte großes Interesse, diese Regierung im Amt zu halten. Er hatte mehrere Motive. Das erste war, dass England hatte unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs wirtschaftlich sehr gelitten und er hatte überhaupt kein Interesse, noch in irgendeiner Weise ökonomische Verantwortung für den Wiederaufbau Deutschlands zu übernehmen. Das wäre auch in England überhaupt nicht durchsetzbar gewesen, da sich da stärker einzubringen. Das war das Erste. Das Zweite war, dass er glaubte, dass wenn Deutschland entmilitarisiert werden soll, dass da deutsche Soldaten eine wichtige Rolle spielen und Großadmiral Dönitz als ehemaliger Führer der Marine, er sah ihn da geeignet, das auch durchzuführen. Und der dritte Grund war, dass Churchill eine große Gefahr aus der Richtung der Sowjetunion sah und vieles seiner Handlungen von diesem Motiv getrieben waren. Er hat ja auch tatsächlich, auch davon schreibe ich in meinem Buch, noch im Mai durch seine militärischen und zivilen Experten ein Gutachten erstellen lassen, um die Möglichkeit eines Überfalls auf die Sowjetunion am 1. Juli 1945 zu prüfen. Das Absurde an diesem Gutachten war, dass Churchill vorhatte, die deutsche Armee in diesen Überfall an der Seite englischer Soldaten mit einzubeziehen.
Und die anderen Alliierten, wie sahen die Russen diese Übergangsregierung, diese Reichsregierung, die sie selbst ernannte?
Die Sowjets sind aus allem rausgehalten worden, also aus den Verhören, den Verhandlungen. Sie haben die Sachen teilweise separat gemacht und haben sehr stark vor Ort auch gespürt, dass diese Spaltung zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion tiefer geht, als man es noch vor 2, 3 Jahren vermutet hatte.
Da schreiben Sie auch, dass Flensburg zu dieser Zeit im Grunde so eine Weichenstellung war. Das Alte wollte noch nicht wirklich weichen, das Neue war noch nicht wirklich absehbar. Die Reichsregierung hat versucht, mir kommt es vor, sowas wie einen Minimalkonsens zu verbreiten. Und zwar in Richtung der westlichen Alliierten zu sagen, Mensch, wir sind doch alle antibolschewistisch. Also den Kommunismus, den Stalinismus wollen wir doch alle nicht, ihr genauso wenig wie wir. Da lass uns doch an einem Strang ziehen. Warum hat das so ganz und gar nicht verfangen?
Die beginnenden Veröffentlichungen über die Verbrechen des Holocaust haben die Stimmung komplett gedreht. Eisenhower hat Mitte Mai einen seiner wichtigsten Berater, Murphy, nach Flensburg geschickt, um zu prüfen, ob denn die Beibehaltung dieser Regierung in Anführungszeichen überhaupt noch Sinn macht. Und der war nach seinem Gespräch mit Dönitz zutiefst entsetzt. Das erste war, dass Dönitz, wie Sie sagten, taktierend immer wieder auf die gemeinsame Verpflichtung in Richtung Antibolschewismus verwiesen hat. Und das zweite war, dass Murphy feststellte, dass Dönitz überhaupt nicht verstand, dass die Welt die Deutschen mehr verachtete als irgendjemanden sonst. Also er hat versucht, sich mit den Westalliierten unter dem Mantel des Antibolschewismus zu verbünden und war überhaupt nicht in der Position, da in irgendeiner Weise einen moralischen Finger zu heben.
Zu der Zeit sammelten sich sehr große Geflüchtetenströme in Flensburg. Sowohl Menschen, die aus dem Osten vor den heranrückenden Russen flohen, vor der Roten Armee. Viele, die aus Konzentrationslagern befreit worden waren, sammelten sich dort. Und sie schreiben, es sammelten sich auch ungefähr 170.000 Wehrmachtsangehörige dort. Darunter dann auch oft versteckt 2500 Nazi-Funktionäre, die sich dann manchmal als Wehrmachtsangehörige tarnten, um nicht aufzufliegen. Denen ist zum Teil dann tatsächlich eine neue Identität gegeben worden. Wie groß war die Loyalität seinerzeit in Flensburg noch gegenüber den alten Machthabern?
Die war innerhalb der Institutionen, die auch vor Ort waren. Also teilweise waren die ja aus Berlin nach Flensburg gekommen. Aber auch die lokale Polizei hat da eine Rolle gespielt. Man weiß heute, dass etwa 2.500 gefälschte Kennkarten ausgegeben worden sind. Der schon erwähnte Reinhard Höss, der Kommandant von Auschwitz, wurde zu Franz Lang. Und Heinrich Himmler wurde ein Herr Hitzinger. Also das heißt, die Polizei hat eine aktive Rolle dabei gespielt, den Wehrmachtssoldaten, die ja aus Dänemark, aber auch aus den anderen Teilen des Reiches dann nach Flensburg kam, teilweise auch über das Meer, mit diesen falschen Identitäten auszustatten.
Übers Meer, das ist die berühmt-berüchtigt gewordene Rattenlinie. Und hier gibt es dann auch die Rattenlinie Nord. Die Rattenlinie Süd ist durchaus ja bekannter. Die Rattenlinie Nord war für mich jetzt auch ehrlich gesagt eher so ein bisschen so ein kleiner blinder Fleck. Das heißt, von dort aus haben sich dann vor allen Dingen Nazi-Verbrecher abgesetzt ins Ausland. Von welchen Größenordnungen müssen wir da ausgehen?
Das ist bis heute schwer nachvollziehbar, wie viele tatsächlich untergetaucht sind. Aber Kenneth Galbraith, der berühmte amerikanische Volkswirt, der auch in den letzten Tagen nach Flensburg kam, um dort Speer zu verhören, hat in seinen Memoiren gesagt, dass diese Rattenlinie Nord eigentlich viel wichtiger war als die Rattenlinie Süd. Über die Rattenlinie Süd sind Leute wie Eichmann, Mengele und ähnliche dann auch mit Hilfe des Vatikans in Richtung Lateinamerika gegangen. Über die Rattenlinie Nord ist ein Großteil der NS-Regierung plus die zentralen Figuren aus dem Reichssicherheitshauptamt und ähnliche in den Norden gekommen.
Das war nur möglich, weil Flensburg damals unglaublich chaotisch war. Man kann es sich vorstellen, wenn so viele zigtausend Menschen in der Stadt waren. Sie schreiben selbst, es war ein Vielfaches von dem, was die eigentliche Zivilbevölkerung ausgemacht hat. Wie war damals die Stimmung vor Ort, insbesondere auch gegenüber genau diesen Menschen, die dorthin gekommen waren, ob das nun ausgebombte, vertriebene Geflüchtete waren oder eben die, die dann aus Berlin kamen?
Also es ist zu Recht das Wort von einer kalten Heimat geprägt worden. Die Menschen vor Ort sind ja sehr ambivalent mit der ganzen Situation umgegangen. Überall in alle Wohnungen wurden Flüchtlinge einquartiert und nicht überall wurden die Menschen mit offenen Armen aufgenommen. In Flensburg kam auch die, ich sag mal, freigelassenen KZ-Häftlinge an. Also wie gesagt, es war eine Gemengelage von Tätern, Opfern, Vertriebenen und die Stadt war wirklich voll. Nicht nur die Stadt selbst, auch der Hafen. Auf dem Cover meines Buches sieht man ein scheinbar friedliches Bild, aber tatsächlich in den letzten Tagen war nicht ein Meter Platz auch auf der Förde.
Unter denen, die sich da nach Flensburg geflüchtet haben, beschreiben Sie eine Frau, Beate Use. Wir wissen, sie hat dann später in Flensburg ihr großes Erotikunternehmen aufgebaut. Sie ist aber erst in den Tagen dorthin gekommen. Warum und wie?
Beate Use war Wehrmachtspilotin. Sie war sogenannte Einfliegerin. Heute würde man sagen Testpilotin. Beate Use ist am 30.04. von dem letzten noch offenen Flughafen in Berlin, das war der Flughafen Gatow, quasi abgehauen mit einer Maschine, die da so rumstand. Mit ihr war ihr kleiner Sohn Klaus und dessen Kinderfrau und noch ein Mechaniker und zwei Verletzte. Also es war wirklich der letzte Meter und sie ist dann über mehrere Tage sind die dann in Richtung Norden geflogen und sind dann in Leck gelandet. Das ist ein Flugplatz ganz in der Nähe von Flensburg. Dort ist sie dann auch verhaftet worden und ist kurz nach ihrer Verhaftung schwer verletzt worden und lag dann als Witwe alleinerziehend verletzt auf einem Strohsack. Und hat sich dann wohl überlegt, wie das für sie weitergehen kann. Und da hatte sie diese großartige Idee.
Die sie dann, das ist auch eine kleine Ironie in ihrer Geschichte, offenbar in einem Pfarrhaus erdacht hat. Ebenfalls vor Ort gewesen sein soll zu jener Zeit jemand, da habe ich mich auch sehr gewundert, Siegfried Unselt, also der spätere Surkamp-Verleger, der die Nachkriegsliteratur ja wahrscheinlich geprägt hat wie kein zweiter Mensch durch sein verlegerisches Schaffen. Welche Funktion hat der zu jener Zeit da ausgeübt?
Siegfried Unselt hat berichtet, dass er Teil der Marinenachrichtensoldaten war, die Großadmiral Dönitz begleitet haben. Also er war schon in Plön mit dabei und ist dann mit nach Flensburg gekommen. Dass er in Flensburg war, beruht ausschließlich auf Aussagen, die er selber gemacht hat. Er hat zu seinem Verbleib und Erlebnissen am Tag der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai geschrieben und gesprochen und hat dort auf seine Zeit in Flensburg verwiesen. Er hat auch in diesen Publikationen gesagt, dass er anders als seine Kameraden nicht verhaftet worden sei, weil er mit einem britischen Offizier die Leidenschaft für das Schachspielen teilte und der dafür gesorgt hat, dass er dann in Flensburg beim Bürgermeister als Übersetzer tätig werden könnte. Auch diese Tätigkeit ist nicht nachgewiesen. Ich möchte dazu sagen, dass für alle anderen damals bei der Flensburger Stadtregierung Angestellten, Übersetzer oder andere Hilfskräfte Verträge vorlegen. Für Siegfried Unselt ist der nicht auffindbar.
Sie schreiben an einer Stelle sogar, er war nicht nur Zeitzeuge, sondern Beteiligter.
Siegfried Unselt war NSDAP-Mitglied. Das hat er nicht verschwiegen, aber er hat es auch nicht gesagt. Siegfried Unselt kam aus einer tief der nationalsozialistischen Ideologie verpflichteten Familie. Und es wäre auch ein großes Wunder gewesen, wenn dieser junge Mann sich davon hätte schon früh distanzieren können. Also insofern war er Parteimitglied und insofern Teil des Ganzen.
Auf der anderen Seite, sag ich mal, also von der britischen Seite aus, war jemand vor Ort, der später dann auch weltberühmt geworden ist, Ian Fleming, nämlich als Erfinder von James Bond. Und sie schreiben, dass seine Erlebnisse, die er da gemacht hat, sogar in seine Werke eingeflossen sind. Beschreiben Sie, was hat Ian Fleming zu der Zeit da gemacht?
Ian Fleming, wir kennen ihn als großen Autor der James-Bond-Romane, aber eigentlich war Ian Fleming ein Geheimdienstmann. Er war Teil des Geheimdienstes der britischen Marine und hat in seiner Rolle eine Sondereinheit gegründet, die 30 Assault Unit. Die Aufgabe dieser Unit war, vor Ort nach Patenten, Prototypen und Experten zu suchen. Ian Fleming hatte schon 1944 eine Blacklist erstellt, auf der er all das wirtschaftliche und wissenschaftliche Know-how, was für Großbritannien wichtig sein würde, verfasst hatte. Und da stand ganz oben auf der Liste ein Unternehmen in Kiel, die Walter-Werke. Der Chef der Walter-Werke, Helmut Walter, weigerte sich, sein Know-how an die Briten zu übergeben. Und so ging dann die Einheit von Ian Fleming nach Flensburg, um Dönitz um Freigabe zu bitten. Und die hat Dönitz auch erteilt, und zwar schon am 5. Mai vor der bedingungslosen Kapitulation.
Sie schreiben, dass geschätzt 26 Lager für Geflüchtete, zum Teil internierte Auffanglager in Flensburg oder im Flensburger Stadtgebiet zu der Zeit existierten. Ein ehemaliger Wehrmachtssoldat war dort auch untergebracht, der dann später in Deutschland sehr berühmt wurde. Wolfgang Neuss, auch da habe ich mich sehr gewundert. Aber wie kam er nach Flensburg und was hat er dann da in diesem Internierungslager gemacht?
Er war einer der tausenden Soldaten, die in Flensburg angekommen sind und dort verhaftet worden sind. Er war ja kriegsversehrt. Er hat selber später behauptet, dass er sich in die Hand geschossen habe, damit er nicht mehr sozusagen in die Front müsse. Und er hat dann dort im Lager angefangen, seine Komikerfähigkeiten an den Mann und an die Frau zu bringen und hat dort seine große Karriere begründet.
Zwei Menschen, die zu jener Zeit da waren, möchte ich noch erwähnen. Den Soziologen Helmut Schelsky und den Mathematiker Kurt Wagner. Die beiden waren es nämlich, die eine zentrale Suchkartei seinerzeit schon in Flensburg gestartet haben. Die dann später als Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes so wichtig wurde. Wie kamen die nach Flensburg und was haben die von da aus gestartet?
Auch sie kamen als Soldaten nach Flensburg und haben vor Ort dieses große Elend der Menschen gesehen, die ihre Familienangehörigen suchten. Vielleicht haben Sie diese Bilder schon mal gesehen. Überall an jeder Wand klebten Papiere, in denen die Menschen handschriftlich nach ihren Verwandten gesucht haben und vermerkt haben, wo sie diese Person das letzte Mal gesehen haben. Also es war eine riesengroße Verzweiflung natürlich. Und da hatten die beiden eine Idee, nämlich, dass man eigentlich nur zwei Stück Papier, zwei Karteipaten braucht, um diese Menschen wieder zusammenzubringen. Sie haben die Menschen gebeten, eine Stammkarte zu erstellen über sich selbst und dann eine Suchkarte, wen sie suchen. Und für diese Karten brauchte es lediglich einen gemeinsamen Ort, an den die dann alphabetisch sortiert einsehbar sein würden. Und das war tatsächlich in Flensburg in der Großen Straße, war das erste Büro des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes. Und diese Karteikarten in Anführungszeichen kann man auch heute noch im Stadtarchiv Flensburg einsehen. Und dieses ja recht einfache Verfahren hat tatsächlich dazu geführt, dass hunderttausende Menschen ihre Verwandten wiederfinden konnten.
Machen wir einen Zeitsprung um 81 Jahre. Was erinnert heute in Flensburg an diese drei Wochen, in denen diese Stadt an der Förde ja fast Weltbedeutung hatte? Erinnert man sich da gerne oder eher lieber nicht daran?
Das fängt jetzt an, dass die Stadt Flensburg dieser Episode der Stadtgeschichte mehr Raum gibt, worüber ich sehr dankbar bin. Bis dato war es so, dass es eigentlich so gut wie gar nicht erinnert wurde. Es gibt auf dem Hinterhof des Polizeireviers gibt es eine Plakette. Das ist der Ort, an dem Dönitz, Speer und seine Mitstreiter verhaftet worden sind. Aber bis dato ist eigentlich relativ wenig passiert. Nun ist unter der Leitung des Oberbürgermeisters, der Leitung des Stadtarchivs und auch des Stadtparlaments eine ganze Reihe von Initiativen gestartet worden. Und man bemüht sich jetzt, dem Ort Flensburg in Flensburg dieser Zeit der Geschichte auch einen Ort zu geben.
Hoffen wir, dass es jetzt mit Ihrem Buch nochmal einen Push gibt, sich an diese Geschichte zu erinnern. Die Politikwissenschaftlerin Svenja Falk war das, Autorin eben jenes Buches, Die letzten Tage der Diktatur, Spione, Drahtzieher und das Ende der Nazi-Herrschaft. Es ist bei Klett-Cotta erschienen, umfasst 256 Seiten und kostet gebunden 24 Euro als E-Book, 21,99 Euro. Frau Falk, für das Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Deppe.
Mein Name ist Jürg Deppe.
NDR Kultur.